Es war im Jahr 2006. Ich hatte meine Augen auf ein nettes Mädchen geworfen. Wir waren zusammen auf der Bibelschule. Sie war in der ersten Klasse, ich war in der dritten Klasse. Und wir fangen an, E-Mails miteinander zu schreiben. Und ziemlich bald waren wir in einem ganz tiefen Austausch. Unsere Wege trennten sich dann im April 2006. Ich ging in mein Praktikum und sie in ihres. Aber wir waren so verbunden per E-Mail. Und ich war aber in mir so richtig unsicher, weil ich war verliebt. Ehrlich, richtig schnell war ich in dieses Mädchen verliebt und ich wollte, dass es meine Frau wird. Aber da war so viel Unsicherheit. Was ist, wenn die das alles nur als einen netten Austausch findet? Was ist, wenn meine Hoffnungen am Ende zerbrechen? Und ich lebte so einige Tage mit dieser Unsicherheit, aber an einem Tag erhielt ich eine E-Mail von diesem Mädchen. Und in diesem E-Mail machte dieses Mädchen mir Hoffnungen. Und alles änderte sich. Da war keine Unsicherheit mehr. Da war keine Ungewissheit mehr. Vielleicht habe ich mich doch nur getäuscht und so. Nein, ich wusste, ich darf hoffen, dass das meine Frau wird. Und heute, 18 Jahre später, ist es tatsächlich immer noch meine Frau. Aber diese eine E-Mail hatte für mich alles verändert, damals im Sommer 2006. 6 Jahre später musste ich mich aber mit einer negativen Nachricht befassen. Ich ging zum Radiologen, ich musste Aufnahmen machen von meinem Gehirn, weil ich hatte körperliche Symptome, die schlossen auf eine schwere Krankheit. Und dann ging ich mit meiner Frau rein zum Radiologen und ich bekam die Antwort oder die Nachricht einer chronischen Autoimmunerkrankung, Multiple Sklerose. Und alles änderte sich in meinem Leben. Die Perspektive, was, jetzt bin ich auch so krank wie mein Onkel und meine Tante. Was ist mit den Plänen, die wir haben? Wir wollten doch in die Mission gehen, Gott, ich wollte dir doch dienen. Und so kommen gute Nachrichten in unser Leben, die alles ändern, schlechte Nachrichten, die alles ändern, aber nicht nur in unserem persönlichen Leben, sondern auch im Leben eines ganzen Volkes ist das so. Zum Beispiel das Volk Israel, als am 7. Oktober die Nachricht das Land durchdrang, die Hamas haben einen Terrorangriff auf das Land gestartet, das veränderte alles für das Land und auch persönliche Schicksale. Aber nicht nur die negative Nachricht von einem Terroranschlag berührt ein Volk, sondern auch 1945, davon berichtet Billy Graham, waren es die Amerikaner oder das Volk der Amerikaner, die haben sich richtig gefreut, als die Nachricht kam, der Krieg ist vorbei und Frieden ist in Aussicht. Und Billy Graham erzählt davon in seinem Buch, wie die Menschen gefeiert haben, endlich herrscht Frieden. Und ich denke auch hier heute Morgen an ukrainische Geschwister, die sich vielleicht für nichts anderes sehnen, nach nichts anderem sehnen, als nach dieser Nachricht. Die Russen haben ihre Truppen abgezogen. Es gibt einen Friedensvertrag und Frieden ist Realität. Heute möchte ich mit euch eine Nachricht anschauen, die alles verändert. Und das Thema der heutigen Botschaft heißt, gerechtfertigt, das verändert alles. Gerechtfertigt, das verändert alles. Kleine Randbemerkung am Anfang. Der Dennis hatte uns als Prediger Informationen gegeben über gute Quellen, die wir konsultieren können zur Vorbereitung und erwähnte auch einen Prediger aus seiner Gemeinde, André Töfs, und den habe ich dann auch konsultiert und der hat so eine gute Predigt zu diesem Thema gehalten mit so tollen Illustrationen, dass manches oder vielleicht auch vieles von dem, was er gepredigt hat, in meine Predigt einfließt. Also alles Gute in dieser Predigt, das möchte ich André Töfs zuschreiben und möchte nicht des Plagiats beschuldigt werden am Ende. Guck mal, der hat das geklaut. Nein, André Töfs hat eine gute Predigt gehalten und ich habe mich davon auch inspirieren lassen und manches auch übernommen. Aber was ist es denn nun, was sich verändert? Und davon schreibt Paulus in Römer 5, die Verse 1 bis 11. Und schaut mal rein, was dort am Anfang steht. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so haben wir. Also, da wir nun gerecht geworden sind und wir erinnern uns an das, was passiert ist. Die ersten vier Kapitel. In Kapitel 1 bis 3 hatte Paulus dargelegt, in was für einem verlorenen Zustand wir Menschen uns befanden. Wie der Zorn Gottes auf uns lag. Wie wir uns nicht nach Gott ausgestreckt haben. Wie wir ihn nicht gesucht haben, sondern wir sind von ihm weggelaufen. Wir waren hoffnungslos verloren im Zustand unserer Sünde. Aber Gott kam hinein, sendet seinen Sohn auf diese Erde, der ein vollkommenes Leben lebt, das wir nicht leben konnten und der die Strafe für unsere Schuld trägt. Und jeder, der sein Vertrauen auf diesen Jesus Christus setzt, darf Rettung erleben und kriegt diesen Zuspruch, gerechtfertigt zu sein. Also ein Rechtsurteil Gottes, womit er uns Gericht spricht. Und wer hier war und die letzte Predigt von Phil gehört hat, da hat er es wunderbar entfaltet, was es bedeutet, dieses theologische Thema Rechtfertigung durch Glauben. Wir haben etwas nicht verdient, konnten es auch nicht verdienen und Gott schenkt es uns. Rechtfertigung durch den Glauben. Und das ist ein rechtskräftiges Urteil. In einem Moment, wo wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und sagen, Jesus, was du für mich getan hast am Kreuz, das nehme ich für mich an. In diesem Moment sagt Gott, du bist gerecht. Und das ist eine der kostbarsten Wahrheiten und ich hoffe, ihr konntet das schon so für euch annehmen. Aber jetzt sagt Paulus, wenn das für dich eingetreten ist, und das spreche ich nur denen zu, die tatsächlich sagen, ja, ich habe mein Vertrauen auf Jesus gesetzt, dann treffen für dich folgende fünf Wahrheiten zu, die möchte ich mit uns jetzt entfalten. Und eine der ersten Wahrheiten ist, du hast eine geklärte Beziehung. Du hast eine geklärte Beziehung. Schaut mal, was passiert, wenn wir gerechtfertigt sind? Was sagt Paulus hier? So haben wir Frieden mit Gott. Leute, daran muss man sich erstmal erinnern. Was bedeutet das, Frieden zu haben? Vielleicht haben wir uns schon so sehr daran gewöhnt. Aber wenn wir bedenken, was Paulus sagte über unseren verlorenen Zustand und über unsere Gottesfeindlichkeit, wie wir von Gott weggelaufen sind, wie wir mit ihm nichts zu tun haben wollten, dann begreifen wir, wow, Gott macht sich auf den Weg und schließt Frieden mit uns, mit den Menschen, die wir nichts von Gott wissen wollten. Und der erste Aspekt in dieser geklärten Beziehung, wie ich schon sagte, ist, du hast Frieden mit Gott. Wir haben manchmal nicht mehr im Blick, was zuvor war und nehmen, okay, ich bin mit Gott im Reinen, ich bin jetzt in der Gemeinde, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Aber wissen wir noch, was war? Es gibt ein Bild von der Hohenzollernbrücke in Köln, das habe ich hier mal mitgebracht. Das war mal der Zustand dieser Brücke. Du konntest über diese Brücke nicht rüberlaufen. Die war völlig zerstört durch den Krieg. Und so war mal unsere Beziehung zu Gott völlig zerstört. Es gab keine Verbindung zu Gott. Aber diese Verbindung, diese Brücke wurde repariert und es gibt noch ein weiteres Bild. Das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, eine geklärte und Beziehung und eine heile Brücke. Das ist der Frieden, den wir haben. Und ganz wichtig bei diesem Frieden, das ist nicht irgendwie ein Gefühl, das wir so empfinden, ja, doch, ich denke, ich bin mit Gott im Reinen, sondern das ist eine Realität, ein Zustand, in dem wir tatsächlich sind. Man kann es vergleichen mit einem Beispiel. Du befindest dich unwohl, du fühlst dich unwohl, du hast Kopfschmerzen und du gehst zum Arzt und du denkst, ach Mann, wie schlecht geht es mir. Du gehst zum Arzt, der Arzt macht seine Kontrolluntersuchung und der befindet, da ist nichts Schlimmes. Nimm eine Ibo, geh nach Hause. Also das, was der Arzt sagt, ist entscheidend und nicht dein Gefühl. Du gehst nach Hause und bist beruhigt. Das andere Mal, gehst du zum Arzt, du fühlst dich eigentlich gut, aber in einer Kontrolluntersuchung stellt man einen Gehirntumor fest. Du fühlst dich gut, aber die Tatsache ist eine schlimme. Und genau so ist es mit dem Frieden, mit Gott. Entscheidend ist nicht, wie wir uns fühlen, sondern entscheidend ist die Tatsache, dass wir diesen Frieden haben. Watchman Nee, ein Christ aus China, der hat ein Beispiel gebracht und er sagte, unser Glaube oder das Leben als Christ gestaltet sich aus drei Personen, die auf einer Mauer laufen. Da ist zum erst die Tatsache, die geht voran. Und die zweite Person ist der Glaube, der schaut auf Tatsache. Und als dritte Person läuft hinterher das Gefühl. Wenn der Glaube sich umdreht und auf das Gefühl schaut, geht er rückwärts und fällt von der Mauer. Und deswegen müssen wir immer das im Blick behalten. Entscheidend ist nicht, wie wir uns fühlen, sondern entscheidend ist die Realität, dass wir Frieden mit Gott haben. Und mancher mag vielleicht sagen, ach du, Danny, ich finde meinen Frieden woanders. Vielleicht sind Menschen aus anderen Religionen, mit denen wir in Kontakt haben, die meinen, ja, eine andere Religion gibt mir diesen Frieden, aber darum kann es nicht gehen. Entscheidend ist der Friede, den wir mit Gott haben. Er ist eine Realität und die bekommen wir, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und jetzt könnte jemand fragen, aber was ist denn mit der Sünde? Was ist, wenn wir versagen? Wird der Friede dann nicht gestört? Nein, auf keinen Fall. Und das beschreibt Paulus dann im Vers 2, nämlich durch Jesus haben wir nicht nur den Frieden, sondern wir haben auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und das ist der zweite Punkt in der geklärten Beziehung. Du hast Zugang zur Gnade. Leute, das ist was Kostbares. Aber was heißt das hier? Das ist ein anhaltendes Vorrecht, dass wir einen Zugang haben. Und diesen Zugang könnte man beschreiben als einen Raum, in den wir gehen. Und in diesem Raum gehen wir nicht nur rein, sondern das ist sogar Gnade, in der wir stehen. Das ist das, was wir haben, auch wenn wir versagen und fallen. Wir stehen in der Gnade. Und es gibt eine neue Sportart, Wasserlaufball. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal erlebt hat. Ich selber war es noch nicht, aber ich habe das schon mal gesehen. Und diese Illustration ist natürlich auch von André Töfs. Dieser Wasserlaufball illustriert sehr schön diesen Zustand der Gnade, in dem wir uns befinden. Wenn du ohne diesen Ball unterwegs bist auf dem Wasser, was passiert? Du gehst unter. Aber wenn du in diesem Wasserlaufball bist, kannst du hinfallen, wie du willst. Du gehst nicht unter. Und das ist das wundervolle Bild. Wir sind in der Gnade. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, bist gefallen diese Woche, hast vielleicht sogar schwer gesündigt und du fragst dich, wie komme ich wieder zurück? Du hast vielleicht um Vergebung gebeten, aber du fühlst dich immer noch schlecht. Und der Teufel sagt dir, du kannst doch nicht denken, dass das alles schon geklärt ist. Du kannst doch nicht einfach zurückkommen und denken, alles wäre gut. Da möchte ich dir zusagen, komm raus aus den Lügen. Komm raus aus der Selbstanklage. Du stehst in der Gnade und diese Gnade ist wie dieser Wasserlaufball. Dir ist vergeben. Du kannst wieder aufstehen. Du kannst weitermachen. Du bist sicher. Du gehst nicht unter. Wenn du gerechtfertigt bist, kannst du nicht untergehen. Du kannst wieder aufstehen. Du stehst im Raum der Gnade. Aber wir haben noch einen zweiten Punkt, den Paulus hier entfaltet. Den finden wir dann nämlich hier in Vers 2 auch beschrieben. Nämlich, du hast eine reale Hoffnung. Schaut mal, was er sagt. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also hier kommen wir weg von dem gegenwärtigen Frieden, den wir mit Gott erleben, der ein Zustand ist. Und Paulus richtet den Blick auf etwas, was in der Zukunft für uns bereitgehalten wird. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wir rühmen uns der Hoffnung. Was bedeutet denn dieses Rühmen? Von dem wird Paulus jetzt dreimal reden. Dieses Rühmen könnte man auch übersetzen mit, wir sind stolz darauf. Wir freuen uns daran und wir sind begeistert von dieser Tatsache. Und was sagt hier Paulus? Wir sind stolz darauf, zu denen zu gehören, denen Gott eine Herrlichkeit bereithält. Oder wie könnte man es anders sagen? Du hast eine reale Hoffnung, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Leute, das verändert alles. Wenn du gerechtfertigt bist, hast du Hoffnung auf die Ewigkeit. Und Jesus wartet dort auf uns. Und wie sehr, aber das ist die entscheidende Frage, wie sehr rühmen wir uns dieser Tatsache? Was macht das mit uns? Wie sehr sind wir begeistert davon? Ich glaube, wir in der westlichen Welt, in unserem angenehmen Deutschland, wir haben verlernt, uns zu rühmen der zukünftigen Herrlichkeit. Wir haben so ein angenehmes Leben. Wir haben so schöne Häuser, so schöne Autos. Wir sind so gesund und es geht uns so gut, dass wir gar nicht brauchen zu denken, ah, was kommt da alles? Weil Herrlichkeit haben wir hier schon heute, auch diesen herrlichen Tag und all das Gute. Wir haben verlernt zu sagen, oh, ich freue mich auf das, was kommt. Aber denken wir uns, versetzen wir uns mal in die Situation von Menschen in einer anderen Zeit, unter anderen Bedingungen. Denken wir an die verfolgte Gemeinde, an Familienväter, die im Gefängnis sitzen, weil sie an Jesus glauben. Wie viel mehr würden wir uns dann rühmen? Wie viel lauter würden wir singen, die Ewigkeit ist mein Zuhause? Ja, wer von uns mag dieses Lied nicht? Ja, die Ewigkeit ist unser Herz gelegt, aber wo ist noch dieses Rühmen? Und ich wünschte mir so, dass wir das wieder lernen, mehr zu sagen, oh, ich freue mich auf das, was kommt. Aber Paulus hat nicht nur den Blick auf das kommende Herrliche und sagt, hey, darauf freuen wir uns, sondern er verschließt auch nicht die Augen vor der Realität eines Lebens, das geprägt ist von Leid und von Schwierigkeiten und von Notsituationen. Und deswegen kommt hier auch noch dann Paulus seine Aussage in Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir freuen uns nicht nur auf das, was da kommt, sondern wir freuen uns auch auf das Schwierige in diesem Leben. Wie bitte? Ja, wir freuen uns an dem Schwierigen in diesem Leben. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber da müssen wir mal reinschauen. Auf jeden Fall lernen wir hier, du hast eine reale Hoffnung, auch selbst in Notsituationen. Und Paulus begründet dann, warum wir fähig sind, uns zu freuen an dem Schwierigen in unserem Leben. Und Bedrängnisse, das waren ja für den Paulus zuallererst die Dinge, die er für Jesus erlitten hat. Hunger, Gefahr, Verfolgung, ausgepeitscht, Schiffbruch, all das. Aber nicht nur das, was wir für Jesus erleiden, sondern alles Schwierige in unserem Leben können wir in diese Bedrängnisse mit hineinnehmen. Aber wie kann man sich freuen? Wie kann man stolz sein auf diese Notsituationen? Und das muss man eigentlich sagen, wie Paulus es hier entfaltet. Denn Gott hat seine Absichten damit. Denn aus der Bedrängnis entsteht Geduld. Man könnte es auch übersetzen mit standhaftem Ausharren. Und aus diesem standhaften Ausharren entsteht dann Bewährung und dann auch die Hoffnung. Ich gehe seit einiger Zeit ins Fitnessstudio und habe jetzt seit einigen Wochen angefangen, auch meinen Bizeps zu trainieren. Und ich kann schon mittlerweile 12 Kilo Kurzhantel-Curls. Und das tut aber manchmal richtig weh. Und nur wenn der Muskel belastet wird und es weh tut, kann der Muskel wachsen. Und genauso ist das auch in unserem christlichen Leben. Da, wo wir herausgefordert sind, da, wo es wehtut und schmerzt, da kann der Muskel der Hoffnung, der bildet sich gerade erst dann aus. Und genau das ist das Ziel mit den Schwierigkeiten, die Gott in unserem Leben hineinbringt. Er möchte uns standhafter machen. Er möchte, dass wir am Ende bewährt sind durch das. Es gibt ja auch den TÜV, der prüft manchmal verschiedene Dinge, nicht nur Autos, sondern der TÜV prüft auch Seile auf ihre Haltekraft. Und diese Seile werden dann auf maximalster Last getestet. Und am Ende gibt es das Prüfsiegel bewährt. Genau dieses Prüfsiegel möchte Jesus auch in dein Leben hineinsetzen. Bewährt durch schwierige Situationen hindurch. Oh, das wünsche ich uns, dass wir das schaffen. Ich selber habe gerade mit meiner Erkrankung schwer zu kämpfen, mit diesem Gott, ich bin stolz, dass es so schwer ist, mit der Müdigkeit in meinem Leben weiterzugehen. Aber noch schwieriger ist es, denke ich, für meine Cousine, die letzte Woche die Diagnose bekommen hat, die Metastasen sind im ganzen Körper. Und da ist überhaupt keine Chance mehr, dass sich da noch Heilung ersehnen lässt. Und dann wird es auf einmal richtig schwierig zu sagen, und ich rühme mich der Schwierigkeiten in meinem Leben. Aber wie geht es dir mit den Schwierigkeiten in deinem Leben? Was prägt gerade dein Leben? Was ist das Schmerzhafte in deinem Leben? Schaffst du das, zu sagen, ja, ich freue mich dran, Gott hat seine guten Pläne damit? Kannst du dich tatsächlich rühmen und das Schwere annehmen? Wir schaffen das nicht, wenn wir auf das diesseitige Leben schauen und aus unserer eigenen Kraft. Aber wenn wir gegründet sind in Gott und seinen guten Plänen, die er für uns hat, dann können wir das schaffen. Und das mache ich dir Mut. Bitte Gott, dir zu zeigen oder dir zu helfen, Leid als Chance zu sehen. Nicht einfach nur als Last, die dich bedroht, sondern als heilsames Mittel, das Gott gebraucht, um deinen Charakter zu formen und um dir zu helfen, dass du Christus ähnlicher wirst. Aber klar, Paulus leugnet auch nicht, dass das schmerzhaft sein kann. Aber schaut mal, wie Paulus dann seine Ausführungen zum Thema Hoffnung im Leid beendet. Warum haben wir Grund zu hoffen? Er sagt dann hier wunderschön: Denn Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die christliche Hoffnung enttäuscht uns nicht. Wir können vielleicht unsere Hoffnung auf verschiedene andere Dinge setzen, wie den Erfolg im Beruf oder eine heile Ehe oder Gesundheit bis ins hohe Alter. Aber das kann sein, dass uns das enttäuscht. Aber die christliche Hoffnung enttäuscht nicht. Wir können uns auf sie verlassen. Und trotzdem könnte man sagen, aber hey, was ist denn jetzt mit meiner Cousine, die vielleicht sterben wird, weil der Krebs sie auffrisst? Wo ist denn da die Hoffnung? Hat Gott das nicht versprochen, dass er sie heilt? Nein, leider müssen wir, und viele von euch sind schon mit der Tatsache konfrontiert worden, dass ein Ehepartner sterben musste durch eine Krankheit. Und vielleicht hast du gebetet, bitte Herr, heile ihn doch. Wie passt dann dieser Satz zusammen? Die Hoffnung enttäuscht uns nicht. Leute, die Hoffnung des christlichen Glaubens ist nicht, dass Gott uns immer heilt und dass alles am Ende gut ausgeht. Aber die Hoffnung ist, dass er mit uns ist und dass er uns ans Ziel bringt und dass wir eines Tages da sind, wo er ist. Das ist die christliche Hoffnung, an der wir festhalten. Und wenn wir auch mit einer Krankheit unterwegs sind, dann dürfen wir doch das gewiss festhalten. Und dann erwähnt Paulus noch weiter einen Satz, nämlich er sagt dann weiter in Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Hier erwähnt Paulus eine feste Gewissheit, die wir haben. Der Heilige Geist bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Und überfließend ist diese Liebe in uns ausgegossen und unsere Herzen sind durchdrungen von einem Bewusstsein dieser Liebe Gottes. Und der Heilige Geist ist derjenige, der diese Liebe in unser Herzen ausstrahlt und er ist der Siegel oder das Unterpfand oder die Versicherung, dass Gott uns liebt. Und Gott zeigt uns seine Liebe, gerade dadurch, dass er seinen Geist sendet. Und durch den Geist erfassen wir das. Und dann, worin jetzt besteht denn diese Liebe? Und das entfaltet Paulus, und das haben wir schon wunderbar auch in den Versen gerade gesungen, in den Liedern. Und das ist der dritte Punkt, was sich für uns verändert. Du bist unfassbar geliebt. Haben wir nicht gerade gesungen, deine unfassbare Liebe. Du bist unfassbar geliebt. Verse 6 bis 8 und folgende gehören zu den schönsten in der ganzen Bibel. Denn Christus, so sagt Paulus hier in Vers 6, ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Also dieses Schwachsein hier bedeutet nicht, dass wir irgendwie körperlich schwach sind, sondern dieses Schwachsein benennt eine geistliche, moralische, völlige Verkommenheit. Wir sind völlig unvermögend, können das Gute nicht tun. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als wir völlig unfähig waren, kommt Gott in unser Leben und sagt, ich bin für dich. Und Paulus geht dann auf diese Tatsache ein in Vers 7 und entfaltet diesen Gedanken von diesem Christus, der für uns stirbt und versucht, ihn für uns näher zu bringen. Und erwähnt dann zwei Personengruppen. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Das ist erstmal schwierig zu verstehen. Der Gerechte ist doch der Bessere wie der Gute. Oder, naja, auf jeden Fall, der Gerechte, das nenne ich mal, das ist der Bernd, mein ganz freundlicher, zuvorkommender, angenehmer Nachbar. Und die Frage ist, wäre ich bereit für diesen Bernd, der in den Augen der Menschen ein gerechter Mann ist, wäre ich bereit für ihn zu sterben? Könntest du dich ja auch mal fragen, wärst du bereit, für deinen angenehmen Nachbarn zu sterben? Und würde jeder vielleicht sagen, nein, eher nicht. Wofür wärst du denn bereit zu sterben? Vielleicht für den Guten, für den Menschen, der dir nahesteht, oder für den Menschen, den du liebst? Genau das entfaltet Paulus hier und er geht auf diese Tatsache ein. Und ich möchte hier ein Beispiel nennen für eine selbstlose Hingabe von einem Mann, der bereit war, für seine Familie zu sterben. Der 7. Oktober in Israel, ich habe ihn ja schon erwähnt, der brachte einige Heldengeschichten hervor und einen Namen möchte ich mal erwähnen, ich habe auch hier ein Foto von ihm, das ist der Shlomo Ron. Am Morgen des Feiertages war er mit seinen Töchtern und seiner Frau und seinen Enkeln in seinem Haus in Nahal Ost und als er merkte, dass die Terroristen in sein Kibbutz eindrangen, da wusste er, er muss etwas tun. Er hatte keine Waffe, um seine Familie gegen die Angreifer zu wehren, aber er hatte einen Plan gehabt. Er hat seine Familie, seine Frau und seine Töchter in den Sicherheitsraum gebracht und hat gesagt, hier wartet dort in diesem Raum. Und er setzte sich ins Wohnzimmer, tat so, wie wenn er ganz alleine dort lebte. Und die Terroristen kommen in sein Haus und erschießen diesen Mann. Und das Gute ist, sein Plan ging auf, weil die Terroristen schauten nicht noch nach weiteren Angehörigen in diesem Haus, sondern sie verließen das Haus und Shlomo Ron konnte seine Familie retten, weil er diesen Plan entwickelt hatte, sich selbst zu opfern für seine Frau, seine Töchter und seine Enkel. Und er tat es, weil er seine Familie liebte. Und welcher Mann und welcher Opa hier würde das nicht für seine Familie tun? Sich hingeben, damit andere gerettet werden. Aber schaut mal, was der Unterschied ist zu dem, was Gott tat. Und ich möchte das auch nicht schmälern, was Shlomo Ron getan hat, aber schaut mal, was Gott tat. Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist einer der schönsten Verse in der ganzen Bibel. Ich glaube, jeder Christ sollte ihn auswendig können. Wie zeigt Gott uns seine Liebe? Römer 5, Vers 8. Und was ist das Entscheidende? Diese Liebe ist so unfassbar anders und überwältigend groß. Sie richtet sich nicht auf liebenswürdige Menschen, die es verdient haben, sondern sie richtet sich auf unwürdige Geschöpfe, die seine Feinde waren. Gott ist der, der sein Leben gibt, der seinen Sohn gibt für Sünder. Übertragen auf das Beispiel von Shlomo Ron müsste man sagen, das ist so, wie wenn Shlomo Ron hingeht und sich vor die Terroristen wirft, um sie zu schützen vor den israelischen Soldaten, die jetzt im Kibbutz aufräumen wollen. Das ist das Krasse. Shlomo Ron wirft sich vor die Feinde. Genau das hat Gott getan, als er seinen Sohn gab. Das sprengt jede Vorstellungskraft. Nichts in uns hat Gott bewegt, uns zu lieben. Und doch hat er es getan. Und wie zeigt er uns seine Liebe? Am Kreuz. Und hier in der Gemeinde in Rheinbach haben wir ein wunderschönes, großes Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus Christus sein Leben gab, ist Gottes Liebesbeweis für dich. Und dieser Liebesbeweis hat nicht einmal stattgefunden vor 2000 Jahren, als Jesus in einem Moment sein Leben gab, sondern im Griechischen ist dieser Begriff vom Erweisen ein fortlaufendes, andauerndes Passieren von dem, was Gott tut. Das Kreuz, an dem Jesus sein Leben gab, das war ein einmaliges Ereignis, aber jeden Tag neu möchte Gott dir dadurch seine Liebe zeigen. Willst du wissen, wie sehr Gott dich liebt? Dann schau auf das Kreuz und erfasse, wie sehr er dich dort liebt. Und zweifle nicht an der Liebe Gottes. Vielleicht fällt das manchen schwer hier heute Morgen, dass wir uns geliebt fühlen von diesem Gott. Zum einen vielleicht, weil wir schwer versagt haben und denken, Gott kann uns doch nicht lieben. Dann können wir aufs Kreuz sagen, schauen und wissen, ja, Gott hat mich geliebt, als ich noch ein Feind war. Wie viel mehr wird er mich lieben, jetzt wo ich sein Kind bin? Und das will ich dir zusprechen. Gott liebt dich. Egal, was du getan hast, ob du dich wunderschön verhalten hast oder übelst schlimm dran warst, Gott liebt dich. Und dann entfaltet Paulus hier diesen Gedanken noch weiter in Römer 5, Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Hier kommt ein vierter Punkt hinzu von dem, was sich in unserem Leben verändert. Du bist nicht nur unfassbar geliebt, sondern du bist und bleibst bewahrt. Das ist so kostbar, wie Paulus das hier entfaltet. Zweimal sagt er, um wie viel mehr? Also, als wir schon damals, als wir den Zorn verdient hatten, nur Gutes empfangen haben, wie viel mehr wird Gott uns jetzt bewahren und uns segnen und uns tragen, jetzt wo wir seine Kinder sind? Das ist ein logisches Argument, was Paulus hier bringt, vom Größeren zum Kleineren. Wenn Gott schon das Größere getan hat, dich zu lieben, als du noch liebensunwürdig warst, wie viel mehr wird er dich lieben, jetzt, wo du sein bist, wo du zu ihm gehörst? Und das ist das, was Paulus hier Menschen mitgeben will. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, soll dir im Heute eine Sicherheit geben, eine Gewissheit, Gott ist mit mir und ich verliere meine Rettung nicht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er möchte, dass wir darauf setzen. Ich bin sicher in der Hand Gottes. Er bewahrt mich, er trägt mich, er bringt mich bis ans Ziel. Und vielleicht sind hier Menschen, die heute Morgen Zweifel haben, Heilsgewissheit. Schaffe ich es überhaupt, bis ans Ende Christ zu bleiben? Was ist, wenn ich schwer sündige? Wird Gott mich dann noch annehmen? Nein, Paulus möchte sagen, es ist unmöglich, dass das, was bei der Bekehrung wirklich begonnen hat, nämlich Rechtfertigung, das kann am Ende nicht irgendwie wieder kaputt gemacht werden. Gott kümmert sich um dich, bis du bei ihm zu Hause bist. Lass mir dir das ganz klar sagen. Gott kümmert sich um dich und du bist sicher. Geh aus diesem Gottesdienst mit einer Sicherheit. Wenn du an Gott glaubst und dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, dann bist du sicher. Und nachdem wir diese vier Punkte gehört haben, schauen wir uns noch einen letzten Punkt an, nämlich was ist denn dann am Ende das, was dabei rumkommt? Was für eine Punkt entfaltet Paulus dann? In Vers 11 lesen wir, nicht allein aber das, was wir alles schon gehört haben, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Letzter Punkt, was sich verändert, du bist grenzenlos begeistert. Ist die Frage, konnte ich das euch näher bringen, dass wir grenzenlos begeistert sind über das, was wir empfangen haben, nachdem wir gerecht gesprochen wurden? Sind wir grenzenlos begeistert? Paulus hört nicht auf, er möchte noch diesen einen Punkt erwähnen und sagt, Leute, es reicht mir nicht, über die Segnungen zu sprechen, über all das, was wir empfangen haben, sondern ich möchte über den sprechen, der die Segnungen gegeben hat. Ich möchte mich freuen an Gott. Ich möchte stolz sein, dass dieser Gott mein Gott ist. Und was waren das für Segnungen, die wir bisher empfangen haben? Welche Punkte haben wir? Du hast eine geklärte Beziehung. Gott hat Frieden mit dir geschlossen. Das ist eine Realität, in der du stehst. Und du hast Zugang zu Gnade, selbst da, wo du versagst und in Sünde fällst. Du darfst zuversichtlich weitermachen. Aber du hast auch eine reale Hoffnung, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Du hast eine reale Hoffnung, selbst in Leitsituationen durchzuhalten. Und du bist unfassbar geliebt, weil Gott dir im Kreuz seine Liebe zeigt. Und du bist und bleibst bewahrt. Und was ist die Folge? Begeisterung. Wow! Wie wunderbar ist dieser Gott! Was hat er alles getan in unserem Leben? Und das am Ende soll das am Ende dabei rauskommen, dass wir nach Hause gehen und sagen, wow, wie wunderbar ist dieser Gott! Aber all das, was ich gerade aufgezählt habe, das galt denen, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Und ich möchte mich jetzt an Menschen wenden, die das noch nicht getan haben. Du kannst nicht wirklich sagen, du hast Frieden mit Gott. Und du bist dir unsicher in deiner Beziehung zu Gott. Gnade ist für dich nicht eine Realität, auf die du zurückgreifen kannst. Du kannst nicht sagen, du hast Hoffnung, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Aber weißt du, was du sagen kannst oder was ich dir zusprechen kann? Du bist unfassbar geliebt. Und deswegen Falls du zu diesen Menschen gehörst, die vieles von diesem nicht für sich in Anspruch nehmen können, weil sie ihr Vertrauen noch nicht auf Jesus gesetzt haben, dann möchte ich dich heute Morgen dazu einladen. Es ist ein herrlicher Tag, um zu sagen, ich möchte gerechtfertigt sein und ich möchte, dass alles sich in meinem Leben verändert, dass Gott in mein Leben kommt und dass er mich neu macht und dass er mir hilft, durch Leitsituationen durchzugehen. Ich glaube, Gott möchte das heute Morgen für dich machen. Und dazu lade ich dich ein, wenn du dich angesprochen fühlst, dann komm zu uns, bleib zurück und wir können miteinander darüber reden. Weil das ist das Entscheidende. Gott möchte unser Leben verändern und er möchte, dass wir, die wir das schon erlebt haben, begeistert nach Hause gehen und ihn feiern. Lass mich noch beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass sich durch die Rechtfertigung in unserem Leben alles ändert. Danke, dass wir Frieden haben mit dir. Du hast diesen Frieden mit uns geschlossen. Du hast uns zu deinen Freunden gemacht, zu deinen Kindern. Und ich bete heute Morgen für Menschen, die diesen Frieden nicht für sich in Anspruch nehmen können. Herr, dass du ihnen hilfst, zu sagen, ja, ich möchte diesen Frieden, ich möchte diesen Zugang zu Gnade, ich möchte diese Hoffnung haben. Herr, wir wollen stolz sein, dass wir dich kennen dürfen und danke, dass wir heute Morgen auch neu darüber nachdenken konnten, was du alles in unserem Leben getan hast und wir, was für ein wunderbarer Gott du bist. Amen.